Wir nähern uns langsam dem Ende des sechsten Tages. Kurz werden wir ein bisschen wiederholen im Überflug. Ich glaube, man kann die Bilder eh nicht oft genug wiederholen, dass sich die Bilder nämlich langsam einprägen. Und der sechste Tag ist der wichtigste. Also da geht es wirklich um die Erneuerung des Menschen. Am Vorabend des sechsten Tages, sie sind also schon auf dieser Insel, wo der Turm ist, der olympische Turm, in dem das alchemistische Werk sich vollzieht, wo also die getöteten Könige und Königinnen wiederbelebt werden sollen. Also die Könige und Königinnen stehen für die Seelenkräfte im Wesentlichen. Da in doppelter Ausführung interessanterweise drinnen, also immer als Paare. Aber es geht um die Seelenkräfte, die erneuert werden. Also das alchemistische Werk ist immer etwas, was zwar auch anhand äußerer Hantierungen unter Umständen gemacht wird, vor allem aber eine Verwandlung des Inneren ist. Also die Verwandlung geht vom Seelischen aus, ja geht eigentlich vom Geistigen aus, über das Seelische, geht aber letztlich bis ins Körperliche hinein. Also sogar bis ins Physische, insbesondere auch ins Ätherische. Also die Lebenskräfte werden ganz besonders gestärkt. Und heimlich sind also diese Leichname der Könige und Königinnen ja auf die Insel gebracht worden. Das hat nur der Christian Rosenkreuz mitbekommen. Die anderen haben das, seine Begleiter haben das nicht mitgekriegt, weil er hatte in der Nacht das Fenster hinaus auf den See und hat das gesehen. Also jetzt aber am fünften Tag sind sie angekommen dort auf der Insel, endlich wo dieser Alchemistenturm ist, der olympische Turm, und am Abend schon haben sie vorbereitet gewisse Dinge im Labor unten, also in der untersten Etage, Kräuter geschnitten, Mineralien zerrieben und alle möglichen Säfte zubereitet, die alle in Flaschen gefüllt wurden. Und dann legen sich im Prinzip alle schlafen, nur der Christian Rosenkreuz geht eben noch hinaus in der Nacht, und es ist eine klare Nacht, eine klare Vollmondnacht. Er sieht, dass eine ganz besondere Konstellation ist, eine ganz besondere Sternenkonstellation, das kommt immer wieder. Da ist nicht wirklich ein Hokuspokus dahinter, sondern gemeint ist, es muss die rechte Zeit sein. Damit ein Werk gelingt, muss die rechte Zeit sein. Sie deutet sich an durch die Konstellation, aber das ist eigentlich nur so ein Merkzeichen dafür. Man darf sich nicht so vorstellen, da kommen irgendwelche Strahlungen sozusagen und bewirken das, sondern es zeigt sich nur an, dass die eigene Entwicklung mit der kosmischen Entwicklung in einem gewissen Gleichklang steht, wo gewisse Dinge, gewisse Verwandlungen möglich sind, die zu einem anderen Zeitpunkt nicht möglich sind. Man erkennt es wahrscheinlich selber, man nimmt sich oft Dinge vor, wichtigere Sachen, was zu ändern in seinem Leben, und das gelingt nicht wirklich. Und vielleicht geht es über Jahre so, man denkt sich, eigentlich sollte ich, und es wird aber nichts. Und dann vielleicht Jahre später, 7 Jahre später oder irgendwann ist die Zeit reif dazu, und dann geht's plötzlich fast wie von selbst. Weil man bereit ist jetzt dazu, weil der richtige Zeitpunkt da ist. Und das wird ja sogar in der kümmischen Hochzeit schon am Anfang angedeutet, wie der Christian Rosenkreuz das Briefel mit der Einladung bekommt, erinnert er sich, dass ihm ja schon vor 7 Jahren vorhergesagt wurde, dass das passieren wird. Das drückt nichts anderes aus, als dass eigentlich schon der Plan vor 7 Jahren gefasst wurde, aber die Zeit war eben noch nicht reif. Er brauchte diese 7 Jahre Entwicklungszeit noch, damit dieses Geschehen überhaupt stattfinden kann. Und das ganze Geschehen ist ja ein rein geistiges Geschehen, das hier in imaginativen Bildern gezeigt wird. Also es ist ein innerer Prozess vor allem einmal, der aber letztlich auch bis ins Physische hinein Auswirkungen hat. Ja, also jedenfalls am Vortag dieses sechsten Tages, in der Nacht vom fünften auf den sechsten Tag, sieht er, also es ist eine ganz besondere Konstellation, die ihn also hoffen lässt, dass das Werk gelingen wird. Und kaum hat er das gedacht, sieht er, wie sieben Flammen vom Horizont herkommen, die kennt er schon, diese Seelenflammen eigentlich, die das sind. Er hat sie schon das erste Mal richtig in Zusammenhang gebracht mit den Seelenkräften, eben mit den Königen und Königinnen. Und irgendwie hängt es ja offensichtlich mit dem Enthaupteten zusammen, weil es sind sieben, es sind ja nur sechs. Also jeweils Paare, König und Königinnen, also drei Paare sind insgesamt sechs plus den enthaupteten Mohren, der die geköpft hat. Sieben Flammen also insgesamt, die er jetzt auch wieder über den Horizont näher kommen sieht, und in dem Moment verdunkelt sich auch der ganze Himmel, Sturm kommt auf, Wolken ziehen auf, der ganze Mond verdunkelt sich, es wird stockfinster, und er zieht sich also ins Innere des Turmes sehr schnell zurück und schläft dann recht gut, und am nächsten Tag geht's los. Jetzt beginnt Stufe für Stufe der Aufstieg durch diesen Alchemistenturm, und jeder dieser Stufen ist ein bestimmtes Werk zugeordnet. Ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, das Kuriose ist einmal die Art, wie sie hinaufkommen. Es gibt nämlich schon irgendwo außen offensichtlich ein Treppenhaus, weil die Jungfrau Alchimia mit ihren Jungfrauen, die geht immer irgendwo außen, weil sie erwartet, die tätigen Alchemisten, also den Christian Rosenkreuz und seine Gefährten, immer schon in dem oben in der Decke eine Luke geöffnet wird, da schaut sie freundlich hinunter und fordert sie auf, hinaufzukommen, und dazu haben sie jetzt sehr kuriose Mittel, eben entweder ein Seil oder eine Leiter oder Flügel. Die werden ihnen jetzt einmal in der untersten Etage zugeteilt per Los. Der Christian Rosenkreuz kriegt eine Leiter, ist am Anfang nicht recht glücklich darüber, weil die ziemlich schwer ist und weil es geht doch ziemlich hoch hinauf, also es ist eine ziemlich große Leiter. Aber er ist dann zum Schluss doch wieder glücklich, weil die mit dem Seil, die haben es in Wahrheit viel schwieriger, da hinaufzuklettern. Die kriegen ziemliche Schwielen an den Händen und es dürfte nicht so leicht sein, da hinaufzukommen. Vor allem, es sind alle schon etwas betagtere Herrschaften. Der Christian Rosenkreuz ist ja in seinem 80. Lebensjahr, spielt sich das ab. Also da ist so mit dem Seil hinaufklettern nicht mehr ganz das Wahre. Also ist er froh, dass er die Leiter hat. Es geht also dann hinauf in die zweite Etage. Und da wird jetzt ein brunnenartiges Ding hineingebracht, das unten irgendwie oval ist, also ganz ziemlich groß. Und der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der durchschaut, dass da die Leichname der Königinnen und Könige drinnen sind. Die anderen wissen das ja nicht, die glauben ja, die sind im Schlossgarten bestattet worden. Christian Rosenkreuz also vermutet das auch ganz richtig, und in diesem brunnenartigen Ding werden die Leichname jetzt tatsächlich verflüssigt, aufgelöst, und es kommt aus diesem brunnenartigen Ding eine rote Flüssigkeit, ein rotes Wasser, nicht direkt Blut, aber rot gefärbtes Wasser, auf jeden Fall intensiv rot gefärbtes Wasser heraus, das wird in eine goldene Kugel gefüllt. Die Kugel ist sehr schwer, viel schwerer als ihre Größe vermuten lässt. Und diese Kugel wird dann weggebracht, von den Bediensteten weggebracht, also nicht von den Jungfrauen, es gibt auch männliche Bedienstete, die teilweise auch als Musikanten fungieren oder eben auch um Sachen hereinzubringen oder hinauszutragen. Die Kugel wird also weggebracht, nämlich hinauf in die nächste Etage, in die dritte Etage, und jetzt beginnt dann wieder der Aufstieg, wieder mit Leiter, mit Strick oder sehr bequem mit Flügeln, je nachdem. Christian Rosenkreuz also mit seiner Leiter. Und in der dritten Etage ist diese Kugel jetzt an einer Kette in der Mitte aufgehängt. Und der Turm ist ja sehr eigenartig gebaut, wenn ihr euch erinnert. Der besteht eigentlich aus 7 Türmen, wo aber innen die Zwischenwände fehlen, also innen geht das alles ineinander über. Und zwar gibt es also einen Mittelturm im Grunde, der etwas höher ist als die anderen und dann umgeben von 6 Außentürmen, könnte man sagen. Aber innen bildet das ein Ganzes. Und dieses Turmabteil hat Fenster und zwischen den Fenstern sind Türen, aber diese Türen, hinter denen ist nur ein Spiegel. Da geht es also nirgendwo hin, sondern da ist nur ein Spiegel. Und es ist jetzt relativ früh am Morgen noch, aber die Sonne geht schon deutlich auf. Und die wird von den Spiegeln jetzt so gesammelt, das ist also so kunstvoll eingerichtet, dass das ganze Sonnenlicht auf die Kugel geworfen wird. Und die Kugel wird dadurch erhitzt. Und das dauert jetzt eine Weile, bis der richtige Zeitpunkt da ist. Dann sagt die Jungfrau Alkimia, so jetzt kann man frühstücken gehen. Also dann wird Frühstück eingenommen. Und danach, die Türen, wo die Spiegel dahinter sind, die wurden wieder geschlossen. Also man lässt das jetzt auskühlen, die Kugel. Und dann soll sie aufgeschnitten werden. Und zwar wird sie aufgeschnitten mit einem Diamanten. Also nur ein Diamant ist fähig, das aufzuschneiden. Der ist so hart und so scharf, dass er das aufschneiden kann. Und in dieser goldenen Kugel ist jetzt nichts Rotes mehr drinnen, sondern ein weißes Ei. Ein weißes Ei ist drinnen. Dieses weiße Ei wird dann wieder von den Bedienten hinaufgetragen ins nächste Stockwerk. Unsere Alchemisten müssen aber wieder den unbequemen Weg nehmen, mit Seil, mit Leiter, mit Flügeln, je nachdem. Also es zeigt diese Geschichte mit den Seilen, Leiter und Flügeln, auch so na, optimal ist der mittlere Weg eigentlich. Also nicht der ganz schwerfällige mit den Seilen, wo es ganz mühsam ist, das ist fast zu sehr erdverhaftet, aber auch nicht fast ins Luziferische gehend mit den Flügeln irgendwo, ist auch nicht so ganz das Optimale. Also das Optimale ist die Mitte dazwischen, also das wird durch diese Leiter ausgedrückt. Man kann durchaus ein bisschen an die Himmelsleiter denken. Es ist halt so ein kleines Pendant dazu. Halt Schritt für Schritt. Und er muss sie ja selber auch immer mitnehmen. Weil es ist immer dieselbe Leiter. Also zum Schluss muss er sie hinaufziehen, und damit er sie für die nächste Etappe bereit hat. Also es erfordert Mühe, aber doch nicht so viel wie mit den Seilen.
Wenn er sich für die Leiter entschieden hat, gibt es nichts anderes.
Dann gibt es nichts anderes. Aber das Interessante war ja auch, es wurde ihnen zur Wahl gestellt, ob sie selber das entscheiden wollen oder ob das losfallen soll. Dann sagen alle, sie wollen selber entscheiden. Und dann sagt der Alte, der die ganze Geschichte leitet, der also der Herr dieses Alchemistenturms eigentlich ist, dann sagt er, nein, es wird jetzt doch durchs Los entschieden. Also das heißt, es wird eigentlich durchs Schicksal entschieden. Es hängt natürlich damit zusammen, welche Vorbereitung aus früheren Leben diese Alchemisten mitbringen. Nach dem entscheidet sich's, wie leicht oder wie schwer dieser Weg geht. Dieses weiße Ei ist jetzt im 4. Stock oben. Die Alchemisten klettern wieder hinauf oder fliegen hinauf, wie auch immer. Und dort wird jetzt in einem kupfernen, viereckigen Kessel, in einem Sandbad, also es mit Sand gefüllt, wird jetzt dieses Ei ausgebrütet mit ganz milder Wärme. Das wird also ganz mild erwärmt und dieses Ei wird ausgebrütet. Und schließlich nach einiger Zeit sagt die Jungfrau Alkimia wieder, die Zeit ist reif. Und dann beginnt tatsächlich sich was zu rühren in dem Ei. Und dann pickt er was von innen, wie es sich halt gehört bei so einem Ei. Und dann schaut langsam der Schnabel von einem Vogel heraus. Und wirklich schlüpft ein Vogel heraus mit ganz schwarzen Federn. Ganz schwarzer Vogel, ziemlich verklebt noch, schaut er aus. Sicher, wenn so ein Vogel schlüpft, ist es sowieso ein bisschen klebrig. Das ist aber ein bisschen blutrot klebrig noch. Also ein schwarzer Vogel mit ein bisschen Blut drauf klebend. Also dieser Verwandlungsprozess ist offensichtlich noch nicht so ganz fertig. Und er benimmt sich auch ziemlich ungestüm. Und die Jungfrau Alkimia befiehlt auch, dass er angekettet werden muss, sicherheitshalber, weil er ist ziemlich unberechenbar, dieser Vogel. Also es ist recht wild und pickt natürlich überall gleich hin. Also man muss sich sehr in Acht nehmen. Und er muss jetzt gefüttert werden. Er muss gefüttert werden. Und er wird mit Blut gefüttert. Und Christian Rosenkreuz vermutet ganz richtig, dass es das Blut der enthaupteten Königinnen und Könige ist, das ja gesondert auch noch aufgefangen wurde nach der Köpfung. Und das Ganze passiert jetzt dreimal. Also offensichtlich hängt es zusammen mit den drei Paaren irgendwo. Und mit jedem Mal wird er etwas ruhiger, dieser Vogel. Und er ändert auch seine Farbe. Also der schwarze Vogel wird nach der ersten Fütterung wird er weiß, er kriegt weiße Federn. Also er stößt die schwarzen Federn ab und kleidet sich in ein weißes Federkleid. Das ist einfach eine imaginative Beschreibung für so gewisse alchemistische Grundprozesse, die ablaufen. Die Alchemisten nannten das eine die Nigredo, die Schwärzung. Das ist das Erste. Jede Substanz muss einmal vollkommen abgetötet werden, muss einer Verfaulung unterliegen. Das heißt, es muss alles, was an Leben, was an Geistigem drinnen ist, einmal ausgetrieben werden, bevor es neu belebt, neu beseelt, neu durchgeistigt werden kann. Ein Prozess, der in unserem Organismus ja auch dauernd passiert. Alle Stoffe, die wir aufnehmen, können wir nicht im lebendigen Zustand aufnehmen, sondern wir müssen sie abtöten. Und also es muss alles bis zum mineralisch toten Zustand geführt werden und dann wird es von uns neu belebt. In dem Moment, wo etwas nicht genügend abgetötet wird, wird es problematisch für den Körper. Ausgenommen sind dann nur so ganz bestimmte Mikroorganismen oder was, die wir zum Beispiel im Darm und dergleichen haben, die aber eigentlich zum Menschenwesen dazugehören. Das heißt, wir errechnen uns ja immer so gern, naja, da sind wir und da ist die Tierwelt draußen und da sonst was. In Wahrheit nistet eine ganze Menge in uns drinnen. Also wir haben eine ganz reiche, scheinbar fremde Welt in uns, aber die doch sehr eng zu uns zusammengehört. Und die wird natürlich nicht vernichtet, sondern die ist so eng mit uns verbunden, dass sie erhalten bleibt, sogar gefördert wird.
Also, und beim Verdauen hilft sie uns.
Ja, ist ganz wichtig. Also wenn die Darmflora abgebaut wird, ist das für die Verdauung gar nicht gut. Und so gibt es also genug andere Kleinstlebewesen, die in uns herumkrabbeln sozusagen, ohne die wir nicht leben könnten. Servus. Und die auch also wirklich einbezogen sind in den ganzen Lebensprozess, also das heißt, deren Überleben ja auch bestimmt wird durch unsere eigene Lebenstätigkeit. Im Grunde, man schaue sich nur Blutzellen an, wie die entstehen. Das sind ja eigentlich im Grunde auch Einzeller. Die rechnen natürlich noch mehr zu uns dazu, aber im Prinzip sind das auch Einzeller, die im Knochenmark gebildet werden, die dann im Blut herumschwimmen, oder die Lymphozyten, die weißen Blutkörperchen und so, sind einzelne Zellen, die sich im Körper bewegen. Das, also wir bestehen aus einer Vielheit eigentlich irgendwo. Da ist eine ganze eigene Lebenswelt in uns. Und es gibt genug Pilze in uns, die sind und was Gott, was alles. Also es ist ein ganzer Kosmos, der da drinnen ist. Und der doch also eine Einheit aber auf der anderen Seite bildet. Also eine Vielheit ist in dieser Einheit drinnen auch. Aber alles, was in diesen Kosmos nicht hineingehört, in diesen Mikrokosmos, das muss also vorher abgetötet werden bis zum Mineralischen. Und das ist der Prozess, den die Alchemisten als Nigredo, als Schwärzung bezeichnen. Es muss also alles bis zum toten, schwarzen, verkohlten Stoff, bis zur puren Kohle sozusagen muss es gehen. Weil das Schwarze ist die Kohle eigentlich. Also es muss so fast bis zur Kohle abgebaut werden. Und die Alchemisten haben das auch gemacht, das wurde oft so gemacht, dass das wirklich eingegraben wurde für 40 Tage oder so, bis das ganz verwest war. Dann ist alles Geistige draußen und dann kann man anfangen, es neu zu beleben, neu zu beseelen, neu zu durchgeistigen. Also das ist ein Prozess, der tagtäglich in uns passiert, der aber insbesondere notwendig ist, wenn wir uns selber bis ins Körperliche hinein aus geistiger Kraft verwandeln wollen. Dann muss ich alles, was an Alten oder an Fremdgeistigen drinnen ist, austreiben. Das ist der Punkt. Das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess, das ist also bei uns nicht so, jetzt alles abtöten und dann neu beleben, sondern es ist immer ein bisschen was abtöten und durch was Neues ersetzen. Also bei uns ist das im Fluss natürlich das ganze Geschehen. Und auf diesen Prozess der Nigredo, der Schwärzung, kann es dann mit neuen Kräften erfüllt werden, es kann mit neuem geistigen Licht erfüllt werden und dann kommt die Stufe der Weisung. Und das passiert jetzt eben mit diesem Vogel, der aus dem Ei geschlüpft ist. Also wir sind im sechsten Tag drinnen, sechster Tag. Also das sind einige, um es ganz kurz in zwei Sätzen zu sagen, im zweiten Stockwerk wurden die Leichname der Königinnen und Könige aufgelöst, und das kannst du dir erinnern, dass die geköpft wurden, schon früher. Die werden komplett aufgelöst. Da entsteht eine rote Flüssigkeit, eine blutrote Flüssigkeit, die wird in eine Kugel gefüllt, in eine goldene, die wird erhitzt, dann wandelt sich das um, aus der Kugel wird herausgeholt ein weißes Ei, und aus diesem weißen Ei wird jetzt im vierten Stockwerk, das wird dort ausgebrütet in einem gelinden Sandbad, und dann schlüpft eben ein Vogel heraus. Und der Vogel hat zuerst schwarze, blutverklebte Federn und ist ziemlich wild und ungebärdet und beckt überall hin, und man kann sich nur mit Vorsicht nähern. Er wird also auch angekettet auf Geheiß der Jungfrau Alchimia und wird mit Blut gefüttert, und zwar mit dem Blut der enthaupteten Königinnen und Könige. Also die Leichname wurden aufgelöst, aber das Blut ist gesondert gesammelt worden, und mit dem wird der Vogel jetzt gefüttert, und zwar dreimal. Und bei jeder Fütterung verwandelt er sich, wird etwas zahmer auch. Also die nächste Stufe auf die schwarzen Federn ist eben das weiße Federkleid, das kommt. Da ist er jetzt schon ein bisschen ruhiger, und dann wird er weiter gefüttert. Dann kriegt er ein buntes Federkleid, das ist diese Cauda Pavonis. Das war für die Alchemisten so, da unten steht das irgendwo, der Pfauenschwanz, weil das so in allen Farben schillert, also sehr, sehr prächtig ist. Das ist also eine Erscheinung, die auftritt, die bei den Alchemisten sehr unterschiedlich beurteilt wird. Die ganz alten Alchemisten haben das eher als schlechtes Zeichen angesehen. Hat sich aber später dann ein bisschen gewandelt, dass es zumindest als Übergangsstufe, als Zwischenstufe da sein sollte. Es zeigt also an, dass der Verwandlungsprozess richtig läuft. Also diese Phase des bunten Federkleides sozusagen, also der bunten Färbung, muss durchschritten werden. Also da ist jetzt ein buntes Spektrum sozusagen von allen Seelenkräften im Grunde da, das sich ausbreitet.
Im Volksmund gibt es ja den Ausspruch, hast du einen Vogel?
Ja, genau. Genau.
Du hast schon ein Gefühl dafür.
Ja, ist so richtig. Ist ja wichtig. Ja, also jetzt wird er dann also dreimal eben gefüttert mit dem Blut und dann geht es weiter ins nächste Stockwerk hinauf. Also es geht immer von Stockwerk zu Stockwerk, wobei ich nicht weiß, ob du schon dich dabei warst, dass die immer auf einen sehr merkwürdigen Weg aufsteigen, nämlich durch eine Luke in der Decke. Entweder mit einem Seil oder mit einer Leiter oder mit Flügeln. Und die Leiter ist sozusagen das mittelschwere Instrument. Es ist mühsam, aber es geht. Mit dem Seil ist es besonders schwierig. Da kriegt man Schwielen auf den Händen und man muss bedenken, die sind alle schon sehr betagt. Insbesondere der Christian Rosenkreuz. Die anderen sind vielleicht nicht so alt wie er, aber doch nicht mehr so ganz junge Burschen, weil es sind ja erfahrene Alchemisten. Also ist der Christian Rosenkreuz ganz froh, dass es mit der Leiter jetzt wieder in den fünften Stock hinaufgeht. Und da wird jetzt diesem Vogel ein Bad bereitet. Also er kommt in eine große Wanne hinein, in das Wasser, in dem er gebadet wird, kommt ein weißes Pulver hinein und es entsteht eine so milchige Flüssigkeit und dieser Vogel färbt sich jetzt verfärbt sich weiter und er wird am ganzen Körper blau. Also ganz blau, bis auf den Kopf. Der Kopf ist weiß, er bleibt weiß. Das ist also das, was immer ein bisschen dann herausschaut aus dem Wasser auch. Also der Kopf ist weiß oder bleibt weiß. Wieder so ein merkwürdiges Bild. Das dauert auch eine Weile und mittlerweile ist der Vogel wirklich zahm. Jetzt ist er zahm, sodass man ihn auch von der Kette lassen kann. Also bis dahin hat man ihn immer noch vorsichtshalber an der Kette gehalten, weil er so ungebärdet ist. Es ist einfach ein Ausdruck dafür, dass die Seelenkräfte, die jetzt durch diesen Vogel wirken, der Vogel ist da ein Bild für die Seelenkräfte, für die Seele überhaupt im Grunde, oder für die Seelenkräfte oder Träger der Seelenkräfte, wenn man will. So wie es bei den Ägyptern ja auch der Vogel Ba, das ist also das Seelische, der Astralleib im Grunde, der hinausgeht. Also ist auch immer als Vogel dargestellt. Der Ätherleib, nicht der Ätherleib, hat die menschliche Gestalt bei den Ägyptern und hat oben die Hände, also mit den Armen so gewinkelt ist das, weil die noch sehr genau gespürt haben, dass man mit dem Ätherleib eigentlich da oben hinausgreift in die Ätherwelt. Bei denen war eben der Ätherleib noch ein bisschen ragte hinaus und das heißt, ihr Erkenntnisvermögen beruhte noch darauf, dass sie wirklich mit dem Ätherleib die ätherische Außenwelt betasten im übertragenen Sinn, spüren eigentlich. Also der Vogelbild für das Astralische. das jetzt einigermaßen gezähmt ist. Aber am Anfang muss man das halt ordentlich an die Kandare nehmen, weil das halt sehr, sehr ungebärdet ist. Jetzt ist er zahm genug, dass man ihn von der Kette lassen kann. Und der Vogel wird dann hinaufgebracht in das nächste Stockwerk, in das sechste Stockwerk bereits. Im sechsten Stockwerk findet man die Dinge wieder, die bei der Köpfung der Königinnen und Könige anwesend waren. Da war nämlich ein Altar aufgestellt, auch in dem Saal. Ja, ich erinnere, das war also noch im Schloss. Das war auch ein Saal, der über eine Treppe über 365 Stufen zu erreichen war. Also ein ganzer Jahreslauf geht da durch irgendwo hinauf. Und da war ein Altar und da waren sechs verschiedene Dinge dort. Da war ein Buch, das mit schwarzem Samt eingeschlagen war, das lag auf dem Altar. Dann ein elfenbeinerner Leuchter, eine Himmelskugel, und zwar eine, die sich selbsttätig bewegt und die immer eine bestimmte Konstellation anzeigt oder die sich wechselnden Konstellationen anzeigt, also sehr magisches Ding. Dann eine Uhr mit Schlagwerk, die wird jetzt wichtig werden. Und dann war ein kristallener Brunnen, der eine rötliche Flüssigkeit, rötliches Wasser, rinnt da heraus aus diesem Brünnlein. Irgendwie immer im Kreis, es geht nicht über jedenfalls, aber es rinnt eine rötliche Flüssigkeit heraus. Und zum Schluss noch ein Totenkopf, und aus dem einen Auge dieses Totenkopfes kommt so eine Schlange heraus, eine ganz bleiche, blasse Schlange, und kriecht beim anderen Auge wieder hinein. Und zwar um die ganzen Dinge herum, die anderen, und beim anderen Auge hinein, und so zügig, dass sie also beim einen Auge noch nicht ganz heraus ist, wenn sie schon beim anderen wieder hineinschlüpft.
Das kenne ich schon, das war schon mal.
Ja, ja, ja. Das wurde eben geschildert bei der Köpfung der Könige, weil da waren genau diese Dinge aufgestellt. Und jetzt kommen sie wieder. Na, man kann das ja ein bisschen vorlesen. So, also das heißt, das fünfte Stockwerk mit dem Bad des Vogels ist vorbei. Hiermit war unsere Arbeit auf diesem Stockwerk beendet, und nachdem die Jungfrau uns mit dem blauen Vogel verlassen hatte, wurden wir durch das Loch in das sechste Stockwerk beordert. Also die Jungfrau mit ihren Dienerinnen und auch die Bediensteten, die haben es, wie gesagt, leichtig. Es muss offensichtlich irgendwo noch einen anderen Aufstieg geben, aber nicht für die Alchemisten. Also sie wurden in das sechste Stockwerk beordert, was auch geschah. Also sie gehen hinauf, klettern hinauf. Dort wurden wir sehr betrübt, denn in die Mitte wurde ein kleiner Altar aufgestellt, in allen Dingen so, wie ich es oben im Saal des Königs beschrieben habe. Darauf standen die sechs erwähnten Gegenstände, und der Vogel selbst war der siebente. Also das Neue ist jetzt, dass der Vogel dabei ist. Und der Vogel ist jetzt irgendwie Träger dieser astralischen Kräfte, die von den Königinnen und Königen stammen. Und zwar aus ihrer Vereinigung, weil ja alle sechs Leichname aufgelöst wurden. Also man könnte sagen, es ist der Extrakt der astralischen Kräfte, die da drin sind, der aber bereits also einen Verwandlungsprozess durchgemacht hat, jetzt durch diese verschiedenen Stufen. So, der Vogel ist also der siebente. Zuerst wurde das kleine Brünnlein vor ihn hingestellt, und er nahm einen guten Trunk davon. Danach pickte er die weiße Schlange, bis sie heftig blutete. Also jetzt geht er auf die weiße Schlange los. Aber das ist in dem Fall gut, das ist nicht, weil er jetzt noch so unerzogen ist, sondern das hat auch seine Richtigkeit, denn dieses Blut mussten wir in einer goldenen Schale auffangen und dem sich heftig sträubenden Vogel in den Hals schütten. Also ein weiterer Verwandlungsprozess, der jetzt stattfinden muss. Er muss also jetzt auch dieses Blut der Schlange aufnehmen, der Schlange, die durch den Totenkopf kriecht. Also das heißt...
Aber wehrt sich.
Ach, die Schlange wehrt sich, ja, der Vogel wehrt sich heftig dagegen. Weil das sind eigentlich, naja, Schlange, die Schlange haben wir im Paradies, kennen wir ja, die hat was mit den luziferischen Kräften zu tun. Der Totenkopf hat was mit dem toten Denken zu tun, das aber seinen Ursprung ja letztlich aus dem alten luziferischen Hellsehen hat, bis es abstirbt. Und die Absterbenskräfte sind natürlich der Ahriman, der dahinter steckt, aber was ist es, woraus ist unser begriffliches Denken entstanden? Es ist entstanden aus der Imagination einmal, der alten Imagination, sprich aus dem alten Hellsehen, das dann mit der Zeit immer mehr verblasst wurde, wurde dann zu einer Art Ideenschau, von der noch der Platon spricht, aber da nimmt man eigentlich schon immer wirklich wahr, sondern man spürt es eigentlich fast nur mehr irgendwo und beschreibt es halt dann irgendwie in Worten. Das heißt, es ist oft so zum Beispiel mit Elementarwesen, sagt Baum oder was, ist ein Baumwesen drinnen. Also, wenn die Imagination ist, nicht so einfach so, jetzt habe ich wie im Kino, steht irgend so ein Maxl mit dem Bart oder was vor mir, sondern es ist irgendwie, wenn man eine Beziehung kriegt zu einem bestimmten Baum, dann fängt es in der Regel so an, dass man mal die Gegenwart beginnt zu spüren, dieses Baumwesens, das dahinter steckt, ohne dass man jetzt gleich sagen kann, ich sehe ihn imaginativ. Aber ich spüre mal seine Anwesenheit, ich spüre, dass er mir Gedanken gibt, Gedanken inspiriert, von denen ich weiß, die kommen nicht von mir, aber die sind da. Und mit der Zeit kommt durch die Inspiration so eine Art Wissen davon, wie der ausschaut. So als würde er mir erzählen, wie er eigentlich ausschaut. Ich sehe ihn zwar nicht, er ist noch wie in der Paravau, aber er erzählt mir, wie er ausschaut. Und ich weiß, also er hat, weiß ich nicht, eine schlammgrüne Farbe oder sonst was, oder eine ockergelbe Farbe, je nachdem. Also Baumgeister haben meistens sehr erdige Farben. Und was heißt die Farbe? Die Farbe drückt in Wahrheit eine bestimmte Seelenqualität aus, die mit diesem Wesen verbunden ist. Also dieses Wesen hat eine bestimmte Seelenqualität. Und zuerst werden gewisse Gedanken inspiriert, dann kommt ein Bild seines Seelenwesens, aber eben noch nicht ein sichtbares Bild, sondern einmal so, dass ich es verbal in Worten beschreiben kann, dass ich sage, der ist mehr ockerfarben, der ist ganz schlammfarben, der ist, weiß ich nicht, auberginefarben, hat doch eine ganz andere Stimmung, die jeweilige Farbe. Und diese Farbe drückt sein Wesen aus irgendwo. Das, meistens ist so eine gewisse Grundfärbung da und hat dann natürlich noch alle möglichen Schattierungen. Das wird dann unter Umständen mit der Zeit klarer. Und dann formt sich aus dem heraus das imaginative Bild, also dass ich mir eine immer klarere Vorstellung von dem einfach mache, eine imaginative Vorstellung jetzt in dem Sinn. Das ist eben keine Fantasievorstellung mehr, sondern es ist Es ist, wird dann langsam zu einer geistigen Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung heißt aber, dass ich ganz differenziert die Seelenqualitäten dieses Wesens spüre. Das ist es ja eigentlich, weil selbst wenn ich jetzt sage Ockerfarben oder Schlammfarben oder Auberginefarben oder wie immer ich es nenne, darf man sich nicht vorstellen, das wäre ein sinnliches Objekt, wäre ein sinnliches Wesen. Also so, weiß ich nicht, ein Gartenzwerg mit einer roten Zipfelmütze oder so. Das wäre Blödsinn, sondern er ist nicht sinnlich sichtbar. Ich kann ihn nur vergleichsweise in sinnlichen Ausdrücken beschreiben und da ist am zutreffendsten oder am leichtesten einmal gibt die Seelenstimmung wieder, geben die Farbtöne, weil wir Farbtönen gegenüber einfach eine bestimmte Stimmung haben, die sich nicht in Worte fassen lässt, aber die doch da ist. Ein Violett hat eine andere Stimmung als ein Rot und beim Rot ist es auch, hängt es ab, ist das jetzt ein schreiendes, leuchtendes Rot, ist es ein bräunlicheres, gedeckteres Rot. Bei den Baumwesen wird, wenn schon überhaupt ein Rot vorkommt, was eher seltener ist, dann wird es ein gedecktes Rot sein von der Seelenstimmung her dahinter. Und eventuell können eben gewisse Formen auch ein geeignetes Ausdrucksmittel sein, das heißt, er ist scharf geschnitten oder er ist zerfließender irgendwie, auch das drückt etwas vom Wesen aus. Also er hat ein konturiertes Wesen oder er hat ein zerfließendes Wesen. Das ist aber eigentlich eine Seelenqualität. Und natürlich kann ich das dann sogar selber wirklich im Bild so innerlich erleben, aber dann ist es eigentlich schon eine Übersetzung in die sinnliche Qualität hinein. Die eigentliche Imagination, das ist dort. Die Zeichnung. Die Zeichnung wird da und jetzt verwische ich das Ganze. Und es bleibt nur mehr eine bestimmte Farbstimmung, die ganz durcheinander gemischt ist, über und die gibt die Seelenqualität wieder. Wenn ich es in sinnliche Übersetzung und überhaupt wenn was erzählen will davon, muss ich sozusagen diese ganzen Formen reinzeichnen, die verschiedenen Flecken hineinzeichnen, dann habe ich eine Übersetzung ins Sinnliche. Aber im imaginativen Erleben ist das eine Gesamtstimmung, in der ist alles drinnen, in der ist die Seelenstimmung drin, da ist die geistige Formkraft drinnen, alles das erlebe ich in dem Ding drinnen, aber kommunizieren zu können, muss ich diese einzelnen Dinge auseinanderlegen. Das ist nicht willkürlich, das ist folgerichtig, aber die eigentliche Imagination schaut nicht so aus, sondern sie ist die Übersetzung in ein sinnliches, kommunizierbares Bild. Das muss man sich immer bewusst sein, dass das also ein Schritt ist.
Das war der Beginn des Denkens bei Menschen.
Ja, genau. Dann kommen solche Formen raus. Dann sage ich, die ist dreieckig, die Form, ganz deutlich. Dann fange ich an, in geometrischen Figuren zum Beispiel zu denken. Weil ich erlebe auch in mir die geometrische Figur. Ich merke, die passt irgendwie. Wenn ich diese Bewegung, die Dreiecksbewegung mache, dann drückt die das irgendwie aus. Also dann fange ich an, diese in Wahrheit nicht geformte Imagination in diese Dreiecksform zu übersetzen. Weil die seelische Form ist eben keine äußere geometrische Form. Und trotzdem sagt das Dreieck was Richtiges aus darüber. Und ein Viereck wird nicht passen, ein Fünfeck wird nicht passen, das wäre ganz daneben.
Die nächste Stufe war dann, dass der Pythagoras das Dreieck.
Ja, genau.
Zerlegt hat in die Quadrate und
genau. Und dass er solche Dinge durchschaut hat, kommt eigentlich daher, dass er es ja aus der Imagination holt und die Zusammenhänge dann zwischen den Formen erkennt. Also zum Beispiel die Zusammenhänge eben zwischen den Quadraten, die ich in der Zeichnung dann dran setzen kann, aber er erkennt einen Zusammenhang zwischen dem Quadrat und dem Dreieck in der Imagination. Und das leitet ihn dazu hin, dass dann in der versinnlichten Form als Gesetzmäßigkeit festschreiben zu können. Aber da steckt immer die Imagination als Ausgangspunkt dahinter. Beim Pythagoras zweifellos bewusst. Bei einem guten Mathematiker heute ist das auch der Fall. Nur meistens bleibt die Imagination unbewusst. Aber wenn sie nicht leitet, weil, wie soll ich sagen, ein Mathematiker findet neue Gesetzmäßigkeiten dann, wenn er, bevor er irgendeinen Beweis anfängt, eigentlich schon weiß, wie das Ergebnis sein wird. Ohne es aber aussprechen zu können. Das heißt, es ist nie so. Das ist also falsch, wird natürlich fast überall so dargestellt, dass ich anfange, ich habe halt den Ausgangspunkt und jetzt arbeite ich mich halt Schritt für Schritt vor. Aber ich erreiche das Ziel nur, wenn ich weiß, wo das Ziel ist. Sonst kann ich ewig herumrechnen, ich kann die Gleichungen umformen in alle Richtungen und es wird nie wirklich der prägnante Kern herauskommen, dass ich zu einer Lösung komme. Zur Lösung komme ich, wenn ich eigentlich unbewusst, unterbewusst weiß, das Ziel dort ist es. Und daher weiß ich dann auch, wenn ich es habe, weiß ich, jetzt habe ich es. Jetzt ist es da. Natürlich stimmt es dann nach den mathematischen Gesetzmäßigkeiten, kannst du sagen, jetzt passt alles zusammen. Aber dass ich den Weg überhaupt dorthin finde, da leitet mich etwas im Untergrund.
Ja, oder wenn ich es umgekehrt wieder sehe, in der Rückblende, ich weiß, was ich will.
Ja.
Dadurch erreiche ich das.
Ja, ja, genau. Durchaus. Ja. Weil natürlich in dem Ganzen steckt ja auch der Wille drin. Man könnte es auch so sagen, der Zustand, wo das alles eins ist, aber trotzdem alles drinnen ist, das ist ein reiner Willenszustand. Und so wie es bei uns ist, wie funktioniert der ganze Wille alles? Ich habe zwar den Gedanken, ich will das, aber das ist nur der Gedanke. Der wirkliche Wille, bei dem schlafen wir im Grunde vollkommen, von dem wissen wir nicht wirklich was. Erst wenn er Gedanke wird, dann ist es aber schon der abgestorbene Wille, den halten wir fest. Das ist genau der Prozess. Diesen Weg muss man durchgehen. Und jetzt ist es also so, mit dieser Schlange, also diese luziferischen Kräfte, die auch mit diesen Imaginationen ja durchaus zusammenhängen, die aber jetzt da auf die Schädelstätte gehen und den Schädel durchkreisen, also ist ja eigentlich ein tolles Bild, bitte. Also diese zuerst Weltenschlange, wenn man so will, es fängt ja an, und gerade bei den Hebräern haben wir das irgendwann einmal kennengelernt, da gibt es die Weltenschlange, Teli heißt die, die das ganze Universum umfasst. Kann man gar nicht so sagen, ist die positiv, negativ, weiß man gar nicht. Das ist jedenfalls, hat aber trotzdem auch mit diesen luziferischen Kräften zu tun, die durchaus auch was Positives und Gutes haben. Da gibt es auch den Glücksdrachen und diese Dinge. Also Strache ist auch nicht immer das Böse. Das sind diese alten, unbewussten geistigen Kräfte oder jedenfalls nicht voll wachbewussten geistigen Kräfte. Nur, das wird immer kleiner, wirkt in uns, bis es schließlich da auf die Schädelstätte geht. Und zum Schluss wird es also bis zu dem abstrakten Denken eben. Durch den Einfluss des Ahriman, das ist also der Totenschädel da oben. Also indem das Luziferische auf die Schädelstätte geht, stirbt es dort zum begrifflichen, abstrakten Denken ab. Im Grunde, also das alte Hellsehen stirbt ab zu diesem abstrakten Denken und das, in dem sind die Todeskräfte drinnen. Also das ist das Bild der Schädel mit der Schlange drinnen. Und jetzt geht es ja um die Erneuerung der Seelenkräfte, also dieser Königinnen und Könige. Und die sind jetzt ja schon durch einen Verwandlungsprozess durchgegangen, durch eine Läuterung durchgegangen, und der Vogel ist jetzt schon eigentlich sehr zahm geworden, aber das Blut der Schlange verweigert er zunächst einmal, der wehrt sich heftig dagegen. Das Spannende ist, jetzt kommen wieder diese luziferischen Kräfte dazu. Die brauchen wir. Er braucht auch dieses luziferische drinnen, nämlich die Schlange hat auch dieses luziferische Blut, ist das egoistische Blut auch. Also das heißt, das Endergebnis ist jetzt da nicht die völlige Freiheit von dem luziferisch-egoistischen, sondern hat eine Trennung stattgefunden, es ist ein ganz reines astralisches entstanden, der Vogel eben, der gereinigte Vogel, also die gereinigten Astralkräfte, also Astralleib, es ist noch nicht die eigentliche Seele, weil die Seelenflämmchen und der Geist und Seele sind ja eigentlich weg, aber die Trägersubstanz, um die geht's. Also die astralische Trägersubstanz, weil Astralleib ist nicht gleich Seele. Seele ist zwar aus astralischem Stoff gewoben, aber es ist eigentlich der Träger des Ganzen. Der Astralleib ist das, was wir mit dem Tier gemeinsam haben. Damit es Träger einer menschlichen Seele werden kann oder Substanz einer menschlichen Seele sein kann, dazu muss es natürlich gegenüber dem Tierischen wesentlich geläutert sein. Aber man könnte sagen, die Seele gibt diesem Astralischen eine neue individuelle Form, die es erst zur Seele macht. Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele dann zum Schluss. Das Tier hat sowas wie Empfindungsseele. Bis zur Verstandesseele kommt es praktisch nicht heran. Höchstens ganz rudimentär, ganz unterste Stufe.
Gemüt.
Und, ja, es hat was.
Gemüts- und Verstandesseele.
Ja, also da ist also im Untergrund ist irgendwas da. Und daher kann aber auch nur das eigentliche Ich-Bewusstsein nicht erwachen, ein individuelles, sondern es ist eben das Gruppen-Ich, das drinnen ist. Das individuelle Ich könnte erst erwachen, wenn es wirklich bis in die Mitte der Verstandesseele hinein erwacht wird, dann fängt es langsam an. Also was in der griechisch-lateinischen Zeit so richtig beginnt. So richtig. Ich meine, man muss immer denken, dass auch in der Menschheit vorher es natürlich schon Vorboten davon gibt, es bei den Tieren eben nicht gibt. Aber trotzdem, das Eigentliche fängt ja überhaupt erst zur Zeitenwende an, so richtig zu erwachen, bei der Mehrheit der Menschen zumindest. Ja, aber jetzt muss also dieses luziferische Blut einerseits vergossen werden, aber auch wieder aufgefangen werden. Also dem Vogel zugeführt werden, diesem Astralleib einverleibt werden. Das heißt, der im rosenkreuzerischen Sinn geläuterte Mensch oder weiterentwickelte Mensch muss auch das Luziferische in sich aufnehmen, das Egoistische in sich aufnehmen.
Aber das ist vorher durch den Totenkopf
gegangen. Es ist durch den Totenkopf gegangen.
Das ist schon eine Verwandlung.
Das ist natürlich auch eine Verwandlung, aber die zweite Totenkopf mit der Schlange ist im Grunde das Bild für Luzifer und Ahriman. Die zwei im Zusammenspiel. Also das
Schlange und Totenkopf.
Und beides brauchen wir. Und
das wird dem Vogel gefüttert.
Das Blut der Schlange wird ihm. Das Blut, ja, genau. Weil die Schlange ändert sich natürlich dadurch, dass sie immer durch diesen Kopf durchkriecht und immer mit diesen Todeskräften verbunden ist oder immer in dieser Höhle des Todes eigentlich lebt. Das ist es ja, also diese luziferische Kraft lebt jetzt da bis zu einem gewissen Grad, ist eingesperrt in der Höhle des Todes. In dieser arimanischen Höhle, da oben in der Schädelkapsel. Das alte Hellsehen, auch ein luziferisches Hellsehen, nur da ging das weit, weit hinaus, in der atlantischen Zeit überhaupt, ging es weit über die Schädeldecke hinaus. und das eigentliche Bewusstsein war mit dem, was da draußen ist. Von dem in der ägyptischen Zeit nur mit der letzte Rest ist, dass das da ein bisschen hinausgrabbelt und ein bisschen herumstochert in der äußeren Ätherwelt. Weil die äußere Ätherwelt, die Lebenskräfte, die Formkräfte, die Bildekräfte, wenn die abgestorben sind, sind das unsere Gedanken. Gedanken sind nichts anderes als abgestorbene Bildekräfte. Das heißt, wir denken eigentlich in Wahrheit ununterbrochen in Lebensformen, also in den Kräften, die alles Lebendige formt, nur halt leider im abgestorbenen Zustand. Das ist so wie der aufpickte Schmetterling oder so. Also wir erleben es nicht in ihrem lebendigen Verwandlungsprozess, dann wird man sowas erleben wie der Goethe in seiner Metamorphosenlehre, in der Urpflanze. Die Urpflanze ist die Bildekraft aller Pflanzen, das heißt die Kraft, die alle Pflanzen bilden kann. Da habe ich genau dasselbe. Ich kann nicht eine bestimmte Rose, eine Lilie, sonst irgendwas, alle 100.000 Pflanzen, die es gibt, alle gemeinsam in einem Bild. Das ist die Urpflanze. Und dann habe ich schon wieder das Verwischte. Das ist die Imagination der Urpflanze. Und trotzdem kann ich es festhalten, ins Sinnliche übersetzen und dann kriege ich zum Beispiel die Rose heraus oder kriege ich die Lilie heraus. Das ist das, was der Goethe empfunden hat damit, dabei. Richtig empfunden hat dabei. Und der wichtige Punkt bei dem Ganzen ist, geistige Entwicklung, die ausgerichtet ist auf die Verwandlung der Erde. Und Ich-Entwicklung, die daraus resultiert, dass aus dem Ich heraus die Erde letztlich verwandelt wird. Die ist nur möglich, wenn ich auch diese Ego-Kräfte in mich aufnehme. Dazu muss ich also verkörperter Mensch auf Erden sein. Und um verkörperter Mensch auf Erden sein zu können, brauche ich diese Ego-Kräfte. Ansonsten wird sich das ausdehnen. Das ist genau der Punkt. Das ist das, was dann nach dem Tod passiert, letztlich. Also da findet diese Ausdehnung statt, da wird dann der Ätherleib wird abgelegt nach dem physischen Leib, also nach 3 Tagen etwa wird der Ätherleib abgelegt, verbindet sich mit dem Kosmos und auch vom Astralleib dann in der Zeit des Kamaloka, also des Fegefeuers, des sogenannten, des Läuterungsberges, wenn man so will, wird vom Astralleib alles das abgelegt, was vom Ego durchzogen ist. Also alles, was nur fürs Irdische taugt, das muss weg.
Ist das circa dieses Lebensdrittel, die Schlafenszeit?
Ja, genau. Genau.
Also ein 60-jähriger Mensch, dann so ungefähr, wenn er 8 Stunden geschlafen hat, 20 Jahre.
Ja, genau. Genau. Weil wir eigentlich in der Nacht schon diesen Weg in bildhafter Weise, in gewisser Weise durchgehen. Und genau diese Phase machen wir dann nach dem Tod sozusagen in Realität durch. Dann verwirklichen wir das, was wir eigentlich jede Nacht schon im Bild vorausnehmen. Also wir fangen schon im Grunde jede Nacht an, diesen Prozess vorzubereiten, der dann einmal nach dem Tod beginnt. Darum hat es mit der Schlafenszeit zu tun, weil wir in der Nacht da durchgehen.
Also ein Eingeweihter zum Beispiel, jetzt, der nur 2 Stunden pro Nacht schläft, oder ein Mensch, der
macht das schneller durch, ja.
Ein Mensch, der weniger Schlaf braucht,
ja.
Der macht das dann auch wirklich, das ist ganz konkret.
Ist ganz konkret, ja. Vielleicht intensiver.
Ja, ja, das haben wir noch gar nicht besprochen.
Ja, ja.
Ganz bei der Dauer an.
Genau, richtig.
Und danach, was käme dann danach?
Naja, dann alles, was dann überbleibt von diesem Läuterungsprozess, das heißt, es bleibt etwas von den Astralkräften über, die eben nicht mehr jetzt durchzogen sind vom Egoismus, sondern die eben wirklich vom Ich bereits durchgestaltet sind. Das heißt, das ist in Wahrheit das, was dann Geist selbst man nennen kann. Ist also, wenn man so will, substanziell ist es astralisch, aber da es durchgeistigt ist vom Ich und geformt vom Ich, individualisiert ist, ist es eigentlich Geist selbst, das kann man mitnehmen. Das geht mit. Und ein sicher geringerer Teil vom Ätherleib, der hat sich ja im Großen und Ganzen mit dem Kosmos verbunden, aber ein kleiner Teil ist auch zum Lebensgeist verwandelt worden, den nehmen wir auch mit. Und die schwierige Aufgabe, die schwierigste, ist die Auferstehung, also auch vom physischen, von der physischen Formgestalt was mitzunehmen. Das heißt, von dem, was wir individualisiert haben, bis ins Physische hinein. Da geht es jetzt nicht um die schiefe oder gerade Nasen, die wir haben. Das sind die Äußerlichkeiten, sondern jeder Mensch prägt seinem physischen Leib durch seine Individualität ganz gewisse charakteristische Spuren ein. Um die geht's. Es geht nicht so um die Äußerlichkeiten, sondern das geht bis in den Ablauf der physischen Vorgänge, die auch in uns stattfinden. Also auch der chemischen, physikalischen Vorgänge, die uns auf eine spezielle, individuelle Weise stattfinden. Zwar alles im Rahmen der Naturgesetze natürlich, aber trotzdem individualisiert. Jede Nervenverbindung ist individualisiert und die ist aber nicht nur physisch gesehen äußerlicher Nervenverbindung, sondern die hat eine ganz bestimmte spezielle Funktionalität, die dahinter steckt. Und die eine bestimmte Bewusstseinskraft erzeugen kann. Und diese Bewusstseinskraft nehme ich mit. Und die ist ganz typisch für meine Individualität. Weil wir bauen ja, also gerade am Hirnkastel bauen wir ununterbrochen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Da wir uns dessen noch nicht bewusst sind, ist das halt noch nicht wirklich Auferstehung, noch nicht Umwandlung zum Geist des Menschen, aber es ist die Vorbereitung zumindest der Bewusstseinsseele. Weil die Bewusstseinsseele entsteht, dass das Ich am physischen Leib arbeitet. Ganz stark. Wir arbeiten heute stark, aber noch unterbewusst, also wir wissen noch nicht, wie das funktioniert, aber wir arbeiten bis in den physischen Leib bereits hinein. Es geht vom Ich aus, dann wissen wir aber nicht, wie das wirklich funktioniert, aber es hinterlässt seine Spuren im Körper. Und
beim Atmen ist ein gutes Beispiel.
Ja, ja.
Ich habe einen Freund, der hat also einen Lungenschaden,
ja.
Muss auch Sauerstoff nehmen.
Ja.
Da sieht man erst, wie bewusst dann
das
Atmen.
Ja, ja.
Hat.
Weil ja, ja, natürlich.
Wenn der in Panik gerät, weil er zu wenig Sauerstoff hat, dann muss er bewusst
ja, ja.
Das beherrschen lernen.
Und natürlich, ja, ja.
Über Jahre lernt man das.
Und so
das ist auch wirklich
ja, ja.
Konkret arbeiten.
Ist ganz konkret Arbeit. Nein, oft also. Die Arbeit daran ist ja am wenigsten durch das, was wir grübeln den ganzen Tag. Das bringt am wenigsten. Sondern wie wir wirklich mit solchen Lebenssituationen, zum Beispiel auch mit Krankheiten, mit speziellen umgehen. Und wo das Ich daran arbeitet, das jetzt in den Griff zu kriegen. Und den Körper nämlich noch mehr zum Ausdruck seiner Individualität zu machen. Wobei es dem Ich halt letztlich wurscht ist, ob du das jetzt überlebst oder nicht. Also wenn der Aufgabe erfüllt ist für die Inkarnation, dann will das Ich halt gehen. Wenn es sagt, was möglich ist, ist ausgeschöpft, dann will es gehen. In anderen Fällen kann es auch sein, dass er scheinbar völlig unheilbare Krankheit durch die Willenskraft des Ich umgestaltet wird der ganze Körper, nämlich, dass der das nicht nur überlebt, sondern dass der als ein neuer Mensch dasteht. Man sieht das ja immer, wenn Menschen durch eine schwere Krankheit durchgehen, sind sie andere Menschen nachher. Nämlich anders in dem Sinn, dass sie mehr sie selbst geworden sind. Und das geht nämlich wirklich bis ins Körperliche hinein, auch mit den ganzen Schmerzen, die vielleicht damit verbunden sind, wo man durch muss. Aber da ist also ein starker Eingriff der Willenskraft bis in die Physis hinein. Und solche Dinge sind sehr wichtig. Daher ist das mit der Grund, warum wir letztlich für die Menschheitsentwicklung Krankheiten und dergleichen auch wichtig sind. Das muss man sich bewusst sein, nicht, dass wir uns das jetzt herbeiwünschen. Wird sich niemand wünschen, aber es passiert eben und dann ist es immer eine Aufgabe und eine riesige Chance. Es ist etwas, was das Ich will und braucht. Also wir brauchen es auf gar nichts anderes schieben. Und wenn man sagt, naja, ist durch eine Infektion von außen passiert oder so, na, dann hat sich halt das Karma das so gesucht, dass ja, den Infektionsherd erwischt. Also das liegt dann im Willen des Ich drinnen, es zu tun. Das passiert nicht zufällig, sowas. Und wie viel das Ich dann wirklich am Gewinn davon hat, hängt halt davon ab, wie weit das Ego mitspielt und jetzt sagt, okay, da müssen wir gemeinsam durch. Das Ego kann sich natürlich auch sehr sträuben dagegen und alles versucht, weil das Ego interessiert sich überhaupt nicht dafür, was das Ich will zunächst einmal. Das hat seine Interessen hier und da und jetzt und will nach wie vor sein Schweinsbraterl essen und sonstiges oder was immer es ist und sein Viertel trinken und den interessiert nicht, dass das Ich irgendeine ganz andere Intention hat. Das muss das Ego erst lernen vielleicht irgendwo und aufs Ich zu hören. Und das ist im Grunde die Auseinandersetzung, die ständig da ist. Aber diese Auseinandersetzung führt im Extremfall bis dahin, bis zu einer Verwandlung ins Physische hinein, sodass daran jetzt eine Willenskraft eine ganz individualisierte Willenskraft entsteht, die fähig ist, Physisches zu durchformen, die aber ganz individuell ist. Das ist der Geistesmensch. Das ist das, was wir Geistesmensch nennen. Weil Geistesmensch ist nicht einfach so, wie wir jetzt ausschauen und denkt da alles weg und als unsichtbare Gestalt herumschweben. Das ist ein Hilfsbegriff vielleicht, den verwendet ja Steiner manchmal ja für den Phantomleib oder so. Aber eigentlich geht es darum, dass es eine ganz individuell gestaltete Willenskraft ist, die so stark ist, dass sie bis ins Physische wirken kann. Und Wille ist das, was bis ins Physische wirken kann. Der Gedanke, das Denken kann nicht unmittelbar bis ins Physische wirken. Der Wille, die Willenskraft wirkt ja. Warum? Weil Wille ist das, was das Physische trägt. Wenn ihr euch erinnert, unsere ganze planetarische Entwicklungskette, als sie auf dem alten Saturn entstanden ist, ist aus der Willenskraft der Geister des Willens geschaffen worden. Die Throne haben ihren Willen, also die Geister des Willens haben ihren Willen hingeopfert und das wird die Wärmematerie, wenn man so will, die den Saturn ausmacht. Materie ist ja unter Anführungszeichen, also die Wärmesubstanz. Und die ist heute am Untergrund der ganzen Materie, das, was wir halt heute im Wesentlichen Energie nennen, die dahinter steckt. Es steckt dahinter. Und unser menschlicher Wille, der Wille, der vom Ich ausgeht, ist dem wesensverwandt, ist gleicher Natur, aber hat halt seine Individualität und gibt daher die Kraft, bis in das Physische hineinzuarbeiten. Zunächst einmal halt ins eigene Physische, des eigenen physischen Leibes. Wir sind Gott sei Dank immer mehr beschnitten worden darin, bis ins äußere Physische zunächst hineinwirken zu können, weil mit unserem Ego, das wir heute haben, wäre das eine Katastrophe, wenn das also noch weiter in die Welt unmittelbar hinauswirken würde. War einmal, da hat zum Untergang der alten Lemuria geführt, die mit der ganzen Feuerkatastrophe, Erdbebenkatastrophe, da war es tatsächlich so, dass die Willenskraft dieser noch ganz unreifen Menschheit, kaum dass die Erde betreten hat, schon im Grunde hinaus nach dem Sündenfall, Sündenfall ist das Bild dafür, also nach der Aufnahme dieser luziferischen Kräfte, dass man mit dem gleich die ganze Erde ergreifen wollte, mit diesen Ego-Kräften, und das hat natürlich aber einen ziemlichen Schaden angerichtet. Also entsteht dann der Untergang der Lemuria zunächst einmal. Und in der Atlantis sind es dann schon nur mehr die Ätherkräfte, mit denen man arbeitet. die reichen nicht mehr so tief hinein bis unmittelbar ins Physische, sondern nur mehr indirekt. Es ist schon etwas milder. Aber die Willenskräfte sind das Stärkste. Also, das Ziel der Verwandlung ist aber, diese individualisierten, wirklich ganz vom Ich ergriffenen Willenskräfte mitzunehmen. Das ist eigentlich der Geist des Menschen. Das heißt, Kräfte, die fähig sind, Physisches zu verwandeln, ja zu erschaffen aus dem Nichts. So wie es die Drohne gemacht haben. Aus ihrem Willen heraus entsteht das, was die erste Form der Wärme ist. Das ist das Erste, was entsteht. Das ist Willenskraft, die nach außen tritt und sich als etwas Selbstständiges dann in der Welt manifestiert.
Also was Strukturiertes.
Ja, ja. Natürlich noch sehr chaotisch im Vergleich mit dem, wie es heute ist. Es ist ein Anfang. Aber es ist Willenskraft, die so weit strukturiert ist, dass sie als Wärmesubstanz wirklich in Erscheinung tritt. Als äußere Kraft dadurch auch wirkt, in gewisser Weise. Auch wahnsinnig schwer vorstellbar, weil nicht einmal der Raum als solcher noch wirklich existiert, die größte Zeit dieser Saturnentwicklung. Also, aber da wollen wir uns jetzt nicht weiter verbreiten, das ist noch schwieriger, sich das vorzustellen. Aber jedenfalls, wir brauchen zunächst einmal diese Ego-Kräfte, um wirklich hier auf Erden uns verwandeln zu können. Also gerade für den Rosenkreuzer, der muss sich bis ins Physische verwandeln und das geht eben nur hier, weil er nur hier den physischen Leib hat. Wenn er drüben ist, hat er den physischen Leib nicht, weil den Auferstehungsleib hat er sozusagen noch nicht. Also das ist erst das Endziel, wenn man so will. Und er lernt daran, dass er hier in der Inkarnation den physischen Leib verwandelt. Also muss er zur Inkarnation, um als individueller physischer Mensch leben zu können, braucht er die Ego-Kräfte. Ich muss mich vom Rest bis zu einem gewissen Grad absondern können und sagen, das ist mein Körper. Und mein Körper braucht Luft, mein Körper braucht Nahrung, er braucht das Brot. Das ist sozusagen das, wo der Arimaner den Christus bei der Versuchung letztlich darauf hinweist, dass auch er nicht verhindern kann, dass die Menschen das Brot brauchen. Davon sind sie abhängig hier in dieser arimanischen Welt und da müssen wir hinein. Und dass wir hineingehen, dazu brauchen wir diese Ego-Kräfte. Also die müssen auch drinnen sein. Daher muss der Vogel gefüttert werden mit dem Blut der luziferischen Schlange. Und er sträubt sich mittlerweile schon, weil er ist ja jetzt schon so geläutert, das Astralische, das eigentlich sagt, na Gottes Willen, jetzt habt ihr mich geläutert und jetzt soll ich wieder die Ego-Kräfte aufnehmen. Gott, das, von dem ich mich reinigen sollte und auch habe, jetzt soll ich es wieder aufnehmen. Aber jetzt sollte er stark genug sein, damit umgehen zu können. Und nicht Sklave des Egos zu sein, sondern Herr des Egos zu sein. Das ist halt der große Unterschied. Das Ganze geht jetzt auch wieder auf Etappen. Es muss wieder dreimal passieren. So wie vorher der Vogel dreimal mit dem Blut der Königinnen und Könige gefüttert wurde und dann immer zahmer wurde, so wird er jetzt dreimal mit dem Blut der Schlange gefüttert. Und zwar zu ganz bestimmten Konstellationen. Also es ist jetzt immer so, wenn eine bestimmte Konstellation eingetreten ist, auf der Himmelskugel, die sich dreht, dann schlägt die Uhr. Zuerst einmal, dann wird der Vogel gefüttert. Dann dreht sich die Himmelskugel wieder weiter, es kommt eine neue Konstellation, die Uhr schlägt, der Vogel wird wieder gefüttert. Und das Ganze noch ein drittes Mal, eine letzte Konstellation, die Uhr schlägt das dritte Mal, der Vogel wird wieder gefüttert und jetzt ist er bereit, ganz freiwillig legt er seinen Kopf auf das schwarze Samt, schwarzsamtene Buch und ist bereit, sich köpfen zu lassen. Also auch das muss jetzt wieder geopfert werden. Das ist ein sehr kurioser Prozess, der da passiert. Und jetzt wird er geköpft und es kommt aber kein Blut heraus. Also der Kopf ist ganz blutleer. Ah, da bis darauf ist alles ganz blutleer offensichtlich. Drin läuft kein Tropfen Blut, erst als die Brust geöffnet wird, das Herzblut. Um das geht's. Das kommt jetzt heraus. Das wird aufgefangen in einer Schale, einer goldenen Schale, und wird gesammelt. Und der Leichnam des Vogels, also der Körper des Vogels, der jetzt zurückbleibt, der wird zur Asche verbrannt. Und die Jungfrau Alkimia füllt das dann in ein Zedernholzkästchen hinein, die Asche des Vogels. Wir haben also einerseits die Asche des Vogels, wir haben andererseits das Herzblut des Vogels. Das erinnert sehr an die Geschichte der Christus als der Pelikan, der sich dort die Federn ausrupft, bis dort das Blut herauskommt, mit dem er seine Jungen füttert. Das ist ein bekanntes Motiv eigentlich. Immer das Bild für den Christus, der sein Herzblut opfert für die Seinen.
Und der Pelikan macht das wirklich? Was für ein Bild?
Ja, unter Umständen kommt das vor. Das,
also, oder es ist nur ein Bild für diese Mutterliebe, oder was?
Es ist ein Bild für diese Mutterliebe, oder auch, ja, ja.
Oder aufopfernde Liebe für die Jungen, für
ja,
die
eigene, genau.
Nachfolger.
Genau, genau. Mhm. Und es geht darum, natürlich, das Bild ist tiefer, weil es geht also um diese Herzkräfte, eben nicht jetzt um die Kopfkräfte. Eben bei dem Vogel war ja ganz interessant, jetzt also, der Kopf ist blutleer, der hat keine Bedeutung eigentlich mehr. Aber das Herzblut hat jetzt die Bedeutung. Das ist alles, das ganze Blut ist Herzblut geworden. Also das ist, kommt aus der Mitte heraus. Da ist die geistige Quelle ist da, nicht da oben. Das ist nur der abgestorbene Geist da oben. Sondern da aus der Mitte kommt es. Da ist das Zentrum. Und damit ist die Arbeit also im sechsten Stockwerk beendet und wie geht es jetzt weiter? Jetzt passiert eine sehr interessante Szene, die Jungfrau Alkimia nimmt sich den Christian Rosenkreuz beiseite und drei andere noch und fängt also ziemlich zu schimpfen an auf sie, also die müssen jetzt abgesondert werden, weil sie haben sich nicht als tauglich erwiesen, das Werk weiter fortzuführen und sie sind also nicht würdig noch, also die letzte Arbeit zu vollrichten, also sie sollen den Saal verlassen und werden dann bei einer Tür hinausgeführt. Die anderen schauen verwundert, teilweise manche sind vielleicht auch ein bisschen Schadenfroh, keine Ahnung, also es wird ziemlich drastisch, macht es die Jungfrau Alkimia und der Christian Rosenkreuz fühlt sich natürlich schon wieder ganz klein und schaut ganz verschüchtert rein und denkt sich halt, ja, mehr habe ich halt nicht zusammengebracht und kaum sind sie aber draußen bei der Tür, fängt die Jungfrau Alkimia hell auf zu lachen an und sagt, das war nur ein Trick. um sie hinauszubringen, weil in Wahrheit sind die vier, also Christian Rosenkreuz mit seinen drei Begleitern, sie sind dazu berufen, das Werk im siebenten Stockwerk zu vollenden. Und das sollen aber die anderen nicht wissen, die sollen glauben, dass sie auch eine wichtige Aufgabe haben, und sie wird sich schon was für die einfallen lassen, was zu tun ist, aber das eigentliche Werk passiert im siebenten Stock oben, da werden die anderen nicht mehr hinaufgelassen, und die vier müssen jetzt nicht mehr mit ihrer Leiter rauf, sondern die gehen bequem auf Stiegen irgendwo hinauf, und dort wird die letzte Stufe durchgeführt. Also die anderen wird man dann später erfahren, die lernen die Kunst, Gold zu machen, also den Stein der Weisen zu machen, und im Sinne wirklich also der Goldverwandlung, aber das ist eben ein untergeordnetes Werk. Das steht dann sehr deutlich drinnen, dass das ein untergeordnetes Werk ist. Na, ich lese euch das vor, diese Stelle. Also ich kann hier nicht verschweigen, was für ein Streich mir und noch drei anderen gespielt wurde. Nachdem wir so die Asche sorgfältig gesammelt hatten, fing die Jungfrau also an zu reden. Liebe Herren, wir sind hier im sechsten Saal und haben nur noch einen vor uns, bis unsere Mühe hier endet und wir zu unserem Schlosse zurückfahren werden, um unser allergnädigste Herren und Frauen wieder zu erwecken. Also sie spielt darauf an, weil alle anderen glauben ja, dass die Leichname der Könige noch im Schloss geblieben sind. Nun hätte ich gewünscht, dass ihr alle, zumal wie ihr beisammen seid, euch derart verhalten hättet, dass ich euch bei unserem hochgeschätzten König und der Königin hätte rühmen können, um für euch eine gebührende Belohnung zu erlangen. Weil ich aber unter euch diese vier, damit deutete sie sich auf mich und noch drei andere, als faule und träge Laboranten wider meinen Willen befunden habe und sie doch aus meiner Liebe zu allen und jedem nicht ihrer wohlverdienten Strafe überantworten möchte, will ich nun verfügen, damit ihr mangelnder Fleiß nicht ganz ungestraft bleibe, dass sie allein von dem künftigen siebenten und allerherrlichsten Geschehen ausgeschlossen bleiben. Danach werden sie dann bei den königlichen Majestäten nichts mehr zu verantworten haben. Also so spricht sie. Na, Christian Rosenkreuz ist so klein. Kann man sich vorstellen, also, wie er sie fühlt. Und also müssen also, und die Begleiterinnen der Jungfrau biegen sich auch vor Lachen, und ebenso die Musikanten, die herumstehen. Also die Musikanten sind zugleich die Diener, die immer die Geräte hin und her tragen. Also alles biegt sich vor Lachen, und aber dann kam es doch ganz anders, denn sobald wir vor die Türe kamen, hießen uns die Musikanten fröhlich sein und ihnen die Wendeltreppe hinauf zu folgen. Sie führten uns über das siebente Stockwerk hinaus unter das Dach. Weil die anderen werden in dieses siebente Stockwerk aufsteigen, wir merken nichts sozusagen, dass da ein fauler Zauber passiert. Die werden also ins Dachgeschoss jetzt geführt, unter das Dach. Dort fanden wir den alten Mann, den wir in der Zwischenzeit nicht gesehen hatten. Also der Chef des Alchemistenturmes sozusagen, der alte Weise. Und der bei einem kleinen Ofen steht. Und er empfängt sie freundlich, gratuliert ihnen von Herzen, dass sie von der Jungfrau auserwählt wurden. Und als er dann aber von dem ausgestandenen Schrecken erfährt, bricht er auch in Lachen aus und dass ihm schier der Bauch zu platzen scheint. Und dann kriegen sie ihre Instruktion, wie es oben weitergeht. Und ich möchte das aber fürs nächste Mal lassen, das letzte und feinste und siebenste Werk, die siebente Stufe sozusagen.
Aber der Abschluss vom sechsten Tag gefällt mir sehr. Erstens einmal Theaterspiel.
Ja, 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 ja. Ganz sehr, sehr theatralisch.
Zweitens die Dachkammer.
Genau, ja. Jetzt werden sie in die Dachkammer geführt.
Wieso Na, wo sind wir denn bitte?
Ah, hier jetzt?
Ja, ja, genau. 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 Ja, ja, es ist immer dann geht es so ins Unscheinbare und es ist zwischendurch sind auch immer so drastische, sehr komische Schilderungen. Also gerade dann, wie immer, dort, wo dann ganz was Wichtiges und eigentlich Ernstes folgt, ist eigentlich immer so ein großer Spaß vorher. Ja, das ist der Weltenhumor. Das ist das, wo der Rudolf Steiner auch sagt, erst wenn dieser Humor da ist, dann können die Dinge anfangen, esoterisch zu werden. Sonst wird es nämlich sehr leicht faul erzaubert, dieses ungewollt oder ungewollt Scheinheilige. Man ist andächtig bis zum geht nicht mehr und macht ein todernstes Gesicht, kein Muskel wird sie mehr, man weiß nicht, wie man sie verhalten soll, man traut sie kaum zu atmen. Und in Wahrheit ist aber keine Substanz da, keine geistige. Es ist eigentlich, man spielt jetzt andächtig zu sein, man spielt esoterisch zu sein. Man spielt jetzt auf eingeweihten Szene in Wahrheit. Ohne dass das den meisten natürlich bewusst ist. Ich will gar nicht jetzt eine böse Absicht sagen, aber es ist nicht wirklich diese freie, offene Ding, wo ich mit meinem ganzen Wesen drinnen stehe. So im Gegenteil, ich beschränke mich auf das Regelkonforme, wie es sein soll. Also ich stehe schon brav und weiß mein Gebet, wie ich das sage, und halte mich an jede Regel, die es gibt, aber ich schöpfe sie nicht eigentlich wirklich aus mir, nicht aus der eigentlichen Substanz heraus, sondern nur aus womöglich, ja, dass ich auch keiner sagen kann, ich habe was falsch gemacht. Und schau, vielleicht beim Nächsten macht der es eh auch richtig. Das ist zu wenig. In der wirklichen Esoterik fallen in Wahrheit alle Regeln und ich muss sie neu erfinden, in dem Moment, lebendig aus mir. Also genauso in der Anthroposophie, da kann ich nicht sagen, aber bitte, der Steiner hat da und dort das und das gesagt. So in dem Moment muss ich das komplett vergessen, was im Übrigen eine schwierige Übung ist, es komplett zu vergessen, sodass es nicht einmal mehr aus dem Unterbewussten heraus wirken kann. Man muss es also völlig wegschieben können und jetzt im Moment des Erlebens es unmittelbar aus dem Gegebenen eben schöpfen, was da ist. Dann ist es ehrlich, dann ist es esoterik, dann ist die Chance, dass eine geistige Wahrnehmung da ist, dass auch eine geistige Handlungsfähigkeit da ist, sonst ist es letztlich Intellekt, Wissen. Wissen um ein regelkonformes Verhalten. Es ist zu wenig. Also da geht es jetzt, erstens einmal schon, die Herzenskraft ist schon was anderes, und jetzt geht es um die Willenskraft. Und da ist das ganze Kopfwissen weg. So wie der Künstler. Der Künstler darf nicht hergehen und sagen, ich werde das so gestalten, weil diese Idee dahinter steckt und diese Idee dahinter steckt und jene Idee. Das kann ich mir von mir aus irgendwann alles durchdenken, aber wenn ich es wirklich tue, wenn ich jetzt gestalte mein Kunstwerk, muss ich es vergessen haben, völlig vergessen haben. Und vielleicht mache ich dann ganz was anderes, als ich mir vorher gedacht habe. Die Freiheit muss nämlich da sein, weil dann der schöpferische Wille kommt und der macht. Dann ist es geistige Realität. Sonst ist es ein Abzübittel, wo ich das Gedankenkonstrukt von oben versuche irgendwie zu beleben. Aber das ist nichts anderes als ein Hampelmann oder eine Puppe an irgendwelchen Schnürl. Das ist nichts wirklich Lebendiges. Also das ist das ganz Wichtige. Und der Humor, der räumt einem aber wirklich die ganze Scheinheiligkeit weg. Ich musste durch das durchgegangen sein, dass ich in so einer Stimmung drin bin, dass ich sage, bitte das alles weg, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich bin so klein, und Vertrauen habe zum Geistigen, das wirkt, durch mich wirkt, durch das Ich wirkt, dann kann es wirken. Wenn ich voller Regeln bin, wie was sein soll, habe ich nur das abgestorbene Geistige, das sicher richtig ist. Das ist in der Vergangenheit von Eingeweihten gefunden worden, ist an sich richtig. Aber wenn ich es nicht belebe, indem ich es jetzt unmittelbar hier und jetzt aus dem Geistigen empfange, ist es im Grunde nichts wert. Das ist ein Museumsstück. Und vielleicht interpretiere ich es dann sogar falsch und mache was ganz falschen Gebrauch daraus. Das ist meistens sogar der Fall. Dann wird es sehr schädlich. Also der Humor heißt ja eigentlich lachen können über sich selbst. Ich stehe über mir, das heißt, ich stehe mit meinem wirklichen Ich über mein Ego weiter über und schau mal runter, du kleines Ego, brauchst dir nicht einbilden, dass du schon der große Heilige, der große Eingeweihte oder sonst was bist. Schau einmal, wie kleinst bist und schweig jetzt einmal still und schau, was von oben kommt. Mach dich bereit. Und da muss ich eigentlich über mich selbst lachen können, über mein Ego lachen können. Das ist der Punkt. Und gerade das Lachen ist ja wirklich ein gewisses Außer sich kommen. Das Wort Komödie. Warum heißt die Komödie eigentlich Komödie? Das ist verwandt mit dem Wort Koma. Wir kennen das, ins Koma fallen. Das ist, wenn man mit dem seelisch-geistigen ganz draußen ist. Und jetzt sollen wir es bewusst sein, bewusst uns über uns stellen. In der Komödie soll man es eigentlich bewusst über uns selber stellen und über uns selber lachen können, als das kleine Ego, das ich bin. Das ich unheimlich viel darauf einbild, Hofrat und Sonstiges zu sein und weiß Gott was. Und das zählt aber geistig gar nichts. Im Grunde null. Was nicht ausschließt, dass nicht der Hofrat auch ein geistiger Mensch sein kann. Aber nicht notwendigerweise. Es liegt dann nicht an seinem Hofrat-Dasein, sondern wie er immer als Mensch, als Individualität ist. Und darum sind solche Einlagen immer sehr wichtig. Das ist also sehr genau abgespürt da drinnen. Und das ist wirklich herzhafter Humor, ganz nicht dezent, sondern eigentlich immer recht kräftig.
Es ist ja auch beim Theaterspielen so, dass Komödiespielen schwerer ist,
ja.
Weil man ja dann, man muss ja über seiner Figur stehen.
Ja,
wir haben Marionettenspieler, die voll bedienen können.
Ja.
Besonders die sehr komischen Rollen. Während man in der Tragödie sich eigentlich ins Ego der Figur beim Reinfallen lassen
kann. Ja.
Eigentlich sie unterspielt.
Ja,
da
ja, ja.
Ich reinfallen in
Ja.
Das Drama.
Ja.
Während.
Ja, nein, es
so ist. Wir wissen das ja vom Üben, dass das.
Richtig, ja.
Viel mehr üben müssen.
Für ja, die ja.
Richtigen, schnellen Komödientexte und so.
Ja, eh. Na, und eben, dass man in das Ernste, aber dann umgekehrt nicht ein falsches Pathos reingeweckt, ist es mir zumindest immer sehr wichtig, dass man bei den Proben oder wo einmal einfach die total komischen Momente drinnen hat. Wenn das zu andächtig wird, also zum Beispiel Mysteriendrama einstudieren und nur von A bis Z in der Heilig-Heilig-Heilig-Stimmung an dem zu arbeiten, dann sage ich, Schmarrn, das stimmt nicht, da sind wir nicht ehrlich, das sind wir nicht, dass wir das könnten, ehrlich könnten. Dann spielen wir es vor, dann spiegeln wir es vor, spiegeln es uns vielleicht selber vor und auf das pfeife ich, das ist nicht ehrlich und das kommt auch dann nicht rüber, dann kommt was Unehrliches rüber. Also muss das raus, das heißt, es muss einmal Humor da sein, man muss lachen können.
Im Probenprozess meinst du?
Im Probenprozess, na sicher. Ja, im Stück, wenn es sich auch wo anbietet, auch. Es sind ja genug Szenen drinnen, wo auch nämlich was Komisches drinnen ist oder was seine komischen Momente hat. Und der Rudolf Steiner selber war ein humorvoller Mensch. Ich meine, es war doch oft so nach den Vorträgen, da hat er jetzt wirklich über was ganz hohes Thema gesprochen und nachher, gerade überhaupt in den frühen Phasen, war das ja irgendwo ein Hinterzimmer von einem Wirtshaus oder wo. Und dann sind sie halt beisammen gesessen und dann hat der Steiner Witze erzählt. Und nicht immer ganz hasenreine Witze. Ich meine, die Marie Steiner hat ihm dann gern unter den Tisch getreten. Weil die war halt nicht so, Ding, das. Und der,
das
dann, und der ist dann schon verheiratet, weil er dann gesagt hat, aber Frau Doktor, warum treten Sie mich denn immer? Ja, und sie war halt immer so verschämt. Das, also das gehört dazu.
Danke.